Schön, dass du erneut eingeschaltet hast, ob auf dem Weg zur Uni, ins Büro oder einfach unterwegs. Wir liefern dir wieder spannende Einblicke in die juristische Praxis von Hogan Lovells. Im Rahmen unserer vierten Staffel haben wir heute hohen Besuch aus Frankfurt da. Dr. Jörg Herwig, Partner aus der Praxisgruppe Private Equity Transactions, gibt uns heute Einblicke in seinen Rechtsbereich und seine Rolle als Local Personal Partner. Lieber Jörg, vielen Dank, dass du heute als Gast dabei bist. Magst du dich einmal unserer Zuhörerschaft vorstellen?
Hallo, liebe Janina. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, die Möglichkeit. Mein Name ist Jörg Herwig. Ich bin in der Tat hier im Frankfurter Büro von Hogan Lovells tätig im Bereich Private Equity und Corporate sowie M&A-Transaktionen allgemein. Ich selbst habe nach dem Abitur und während des Abiturs oder zum Abitur hin habe ich die Leistungskurse Englisch und Mathematik gewählt. Englisch der Sprache wegen, Mathematik wegen des logischen Denkens, zumindest dachte ich das, mich entschlossen, in Passau Jura zu studieren. In Passau deshalb, weil ich damals die sogenannte fachspezifische Fremdsprachenausbildung machen wollte. Das heißt also, den englischen Sprachteil mit integrieren wollte in das Studium. Und da gab es damals nicht so viele Universitäten, wo man das intensiv machen konnte auf LLB-Level, also dem englischen Bachelor-Level. In Passau konnte man das. Das habe ich also getan, habe dann mein erstes Staatsexamen erfolgreich absolviert, habe kurz begonnen mit meiner Dissertation, aber eigentlich nur, um eine Zeit zu überbrücken, bevor ich dann zu einem LLM nach Nottingham gegangen bin. Nottingham deshalb, weil ich im LLM Europarecht machen wollte, weil ich mir dachte, naja, Europa sozusagen in Ende der 90er, Anfang der 2000er ist ein wichtiges Thema, wird immer wichtiger und es hilft sicherlich ein gewisses Grundverständnis, besseres Grundverständnis als nur das reine deutsche Verständnis aus den Vorlesungen und bei mir auch dem Wahlfach zum ersten Staatsexamen für Europarecht zu haben. Und in Nottingham konnte man das eben neben damals vier anderen Universitäten in Großbritannien rein bezogen auf Europarecht machen. Bin dann zurückgekommen und nachdem mein Doktorvater mich vorher gefragt hatte, bevor ich ins Ausland gegangen bin, ob ich mir vorstellen könnte, auch nach Passau zurückzukommen, um weiter für ihn am Lehrstuhl zu arbeiten und ich das eigentlich ganz reizvoll fand, auch so um den Einblick in die Verwaltung, in die Universität, das universitäre Leben und auch damit natürlich ein mögliches Berufsfeld zu erlangen, bin ich also zurückgekommen, habe dann erstmal ein Referendariat in Passau absolviert bei dem zweiten Staatsexamen am OLG München und habe dann noch 2 Jahre in Passau verbracht, um meine Dissertation zu beenden. Ein Jahr, um sie zu schreiben und 1 Jahr, um im Kampf sozusagen mit meinem Doktorvater das Ganze zu finalisieren und in eine Form zu bringen, sodass alle zufrieden waren. Ich, er, aber natürlich auch die Fakultät insgesamt. Habe mich dann entschlossen, zum Berufseinstieg nach Frankfurt zu gehen. München war auch sehr reizvoll, da hatte ich auch ein Angebot, aber aus irgendwelchen Gründen fand ich das Frankfurter Angebot reizvoller. Ich selbst komme aus Nordhessen, also 150 Kilometer nördlich ungefähr von Frankfurt, sodass das natürlich auch etwas heimatnäher war als München. War allerdings damit ein Exot, weil die meisten meiner anderen Studienkolleginnen und Kollegen sich in München aufgemacht haben, auch wenn sie aus anderen Teilen der Republik kamen, sodass ich also heute auch noch in diese Community recht intensive Kontakte in München pflege und habe. Diesen Berufseinstieg habe ich zunächst ganz kurz bei einer deutschen Kanzlei gewählt. Da fühlte ich mich nicht so ganz wohl, so würde ich das mal formulieren. Und wir haben uns dann sehr schnell verständigt, mein Mentorpartner und ich, dass wir vielleicht doch besser getrennte Wege gehen. Und habe dann im Prinzip nach 3 Monaten einen Arbeitsvertrag bei einer amerikanischen Sozietät unterzeichnet, Skadden Arps. Dort habe ich damals auch meinen späteren Mentorpartner, Matthias Jaletzke, kennengelernt, mit dem ich quasi bis heute sozusagen zusammenarbeite, denn er sitzt direkt im Büro neben mir. Bei Skadden habe ich die Möglichkeit gehabt, in viele spannende internationale M&A-Transaktionen Einblick zu erhalten und habe vor allem auch die Möglichkeit erhalten, 1 Jahr, beziehungsweise knapp 1 Jahr nach New York zu gehen, auf Secondment, also in das dortige Mutterbüro oder Mutterhaus sozusagen, wenn man so möchte, von Skadden und dort einfach die Luft der großen Stadt zu schnuppern und das Ganze nochmal auf einem anderen Level zu sehen. Bin dann im Nachgang zurückgekommen, bin dann allerdings nicht nach Frankfurt gekommen, sondern bin noch einmal für 1 Jahr nach Berlin in die Rechtsabteilung eines börsennotierten Immobilienunternehmens gegangen und habe dort versucht, dieses Unternehmen in neue Fahrwasser zu begleiten mit der ersten Kapitalerhöhung und vielen Zukäufen und Abverkäufen und allem, was man da so gemacht hat, um auch vor dem Hintergrund der Bankenfinanzierung im Zusammenhang mit der vorgelagerten Finanzmarktkrise zurechtzukommen und dort in irgendeiner Form über die Runden zu kommen. Ein paar Jahre später, nämlich vor fast 10 Jahren, also etwas mehr als 10 Jahren jetzt, zum 1. Juli 2015, sind wir dann in einem Team von Skadden zu Hogan Lovells gewechselt, am Standort Frankfurt, also selbe Stadt, nur ein paar Bürohäuser, wenn man so möchte, weiter. Aus dem Grund, dass wir auch damals schon vor allem im Bereich Midcap Private Equity Fonds beraten haben. Und dieser Midcap-Bereich voraussetzt, dass man idealerweise aus einer Hand, aus einem Guss sozusagen, die Rechtsbereiche, die komplementär zu dem eigentlichen Transaktionsteil sind, angefangen von Arbeitsrecht über IP, Real Estate und anderes, anbieten konnte, weil man einfach alles am Standort hat, beziehungsweise auf die Büros in Deutschland, mittlerweile 5 Stück, verteilt anbieten kann und nicht zu irgendwelchen Boutiquen rausgehen muss. Neben dieser beruflichen, anwaltlich-hauptberuflichen Tätigkeit sozusagen, bin ich dann auch noch kurz danach zum Notar bestellt worden. Also das habe ich alles gemacht noch in den letzten Tagen bei Skadden und bin dann zu Beginn der Zeit bei Hogan Lovells bestellt worden. Habe dann kurz danach die Position des LTP übernommen. Das ist bei Hogan Lovells der Local Trainee Partner, also der sich befasst mit den Anliegen all derer, die unterhalb der festangestellten Associates oder Business Lawyer juristisch tätig sind, also wissenschaftliche Mitarbeiter und Referendare letztlich. Habe mich damals auch schon intensiver um Pro Bono gekümmert und das versucht mit auf- und auszubauen, diesen Bereich am Standort Frankfurt. Und dann schließlich vor ein paar Jahren gewechselt quasi aus dem LTP in den LPP-Bereich, den du angesprochen hast, Janina, den Local Personnel Partner, der sich, und dazu kommen wir, glaube ich, ja nachher noch etwas tiefer, letztlich mit den Anliegen der festangestellten Juristinnen und Juristen bei Hogan Lovells am Standort Frankfurt befasst. Aufgrund dieser Tätigkeit als LPP bin ich zusätzlich sogenannter Co-Sponsor des New Horizon Programms. Das ist ein Programm, das wir ins Leben gerufen haben vor 2 Jahren, um diejenigen, die zu Counseln in der Kanzlei befördert werden, in der Region EMEA, also in meinem Fall in der Region EMEA, an diese neue Position heranzuführen. Das sind meist so 2,5 Tage in London zu Beginn eines Kalenderjahres, wenn also die Promotions bekannt gegeben wurden, wo man versucht, die neuen Counsel heranzuführen an die Financials der Kanzlei, an Business Development, an verschiedene Skills, die man vielleicht in der neuen Position brauchen kann, aber natürlich auch auf dem Weg hinein in die Partnerschaft.
Danke, lieber Jörg, für den interessanten Einblick in deinen Werdegang. Ich würde noch mal ganz vorne ansetzen und hätte einmal die Frage, ob es denn schon immer dein Traum war, Anwalt und dann auch Partner in einer Großkanzlei zu werden, oder ob es da irgendwie eine Motivation gab, schon in der Schulzeit, die dich dahin geführt hat.
Also ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich Jura studieren möchte, und Jura deshalb, weil es einfach einen ziemlichen Strauß an Möglichkeiten gibt. Die Vielseitigkeit dessen, was man mit dem Jurastudium machen konnte und immer noch machen kann, ist extrem groß. Juristen zu meiner Zeit, also zu meiner Zeit des Studiums und zum Berufseinstieg, noch viel mehr als heute, saßen in allen möglichen Positionen in Unternehmen und haben dort auch vielleicht vieles gemacht, was heutzutage etwas mehr von Betriebswirtschaftlern oder Volkswirtschaftlern übernommen wird. Aber das war jedenfalls mal die Ausgangslage. Tatsächlich, der Weg hin zur Anwaltschaft, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht zwingend vorgegeben oder war noch nicht zwingend mein Wunsch, sondern mein Wunsch war eigentlich mehr, Jura zu studieren und dann auch weiter rauszufinden, was ich machen könnte oder würde wollen. Klar war für mich aber, dass ich juristisch arbeiten wollte, und deshalb konnte ich mir sowohl vorstellen, Richter zu werden, als auch gegebenenfalls an einer Hochschule zu bleiben oder eben in die freie Wirtschaft zu gehen und Rechtsanwalt zu werden. Das war alles möglich. Meine Abiturkolleginnen und Kollegen haben damals in diesen Abiturbogen, wo man so Sprüche untereinander und übereinander als Berufswunsch bzw. Berufsempfehlung ausgesprochen, Justiziar eines deutschen Sportartikelherstellers mit 3 Streifen, was vielleicht damit zu tun hatte, dass ich relativ viele Produkte dieses Sportartikelherstellers getragen habe zu Schulzeiten und sie eben dachten, der juristische Teil, und das lässt sich ganz gut kombinieren. Das bin ich später nicht geworden, aber immerhin bin ich der Juristerei treu geblieben.
Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass du ein LLM an der Universität in Nottingham gemacht hast und auch noch promoviert hast. Welche Erkenntnisse und Erfahrungen hast du denn dort mitgenommen, und gab es was bei den beiden Abschlüssen, was dich vielleicht besonders geprägt hat?
Zu dem Zeitpunkt nach dem ersten Staatsexamen hatte sich etwas mehr verfestigt, dass ich wahrscheinlich doch eher Richtung freie Wirtschaft tendieren würde. Und in der freien Wirtschaft, jedenfalls in dem juristischen Bereich, ist natürlich die englische Sprache ziemlich wichtig. Ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass ich Passau ausgewählt habe als Studienort wegen der damaligen fachspezifischen Fremdsprachenausbildung. Und das wollte ich einfach noch ein bisschen vertiefen sozusagen und deshalb eben auch ein LLM im englischsprachigen Ausland. Da bieten sich natürlich insbesondere die USA oder Großbritannien an. In den USA konnte man Europarecht, also jedenfalls ausschließlich Europarecht, aber nicht machen, sodass es dann Großbritannien geworden ist. Der LLM hatte aber zusätzlich noch den Vorteil, dass man natürlich so eine Art Kulturschock erlebt. Also wenn man so aus einem deutschen Universitätssystem kommt mit klaren Aufgliederungen, klaren Vorlesungen, klaren Scheinen, die man machen musste, klaren Stufungen, die man durchlaufen musste und kommt dann in so ein Commonwealth-System. Zum einen natürlich von der Bandbreite derer, die in so einem LLM-Kurs, insbesondere an einer Universität im Commonwealth zusammenkommen, aus eben dem ganzen Commonwealth. Und zum anderen unter Herangehensweise des Studiums als solchem, also rein konkret Themen, mehr seminarbezogen, würde man bei uns wahrscheinlich sagen, als das halt vorher der Fall war. Und vielleicht auch natürlich anders als wir, die wir vom Gesetz her kommen, aus den Artikeln oder Paragraphen herangehen an Falllösungen, man halt rein aus der Jurisprudenz kommt, rein aus der Rechtsprechung kommt und versucht hat, Dinge damit zu lösen, anzugehen, zu argumentieren. Und wir Deutsche da immer so ein bisschen außen vor waren, weil wir natürlich gerade im Europarecht nicht nur versucht haben, mit den Urteilen von EuG oder EuGH zu argumentieren und heranzugehen, sondern eben auch mit Richtlinien, mit Verordnungen, also quasi den Gesetzen, wenn man so möchte. Das war also eine sehr spannende Erfahrung. Persönlich auch deshalb bereichernd, weil ich das erste und letzte Mal in meinem Leben in einer Wohngemeinschaft gelebt habe in dieser Zeit. Aus dem einfachen Grund, dass es für uns nicht die Möglichkeit gab, in den Halls of Residence, wie das so schön hieß, also den campuseigenen Studentenapartments, Unterkünfte zu bekommen als EU-Staatsbürger. Und ein Haus alleine anzumieten war viel zu teuer. Das waren dann so ungefähr 200 Pfund die Woche, die wir damals bezahlt haben pro Nase. Wir waren vier, also 800 pro Woche. Und dementsprechend habe ich mich also mit drei anderen zusammengetan, einer zypriotischen Türkin, einem Griechen und einem Portugiesen. Das war eine sehr wilde und lustige Mischung. Ich war der einzige Jurist. Die anderen waren mehr oder weniger BWL oder VWL-Studierende, aber auch alle auf Master-Studiengängen. Und das war schon eine völlig andere Art des Studierens und auch des Studentenlebens, als das, was ich vorher so in Deutschland kennengelernt habe aufgrund des Ganzen. Von daher aber auch eine Zeit, die ich nie missen möchte und die sicherlich auch so charakterlich zum gewissen Grad mich jedenfalls mitgeprägt hat. Hilfreich ist natürlich der LLM, und das ist vielleicht damals wichtiger gewesen als heute, auch einfach für den Nachweis der Sprachfähigkeiten. Also für die Frage der Einstellung in der freien Wirtschaft war natürlich die Frage, kannst du Englisch oder können Sie auch Englisch? Die berühmte Vokabel verhandlungssicher kommt dann regelmäßig noch dahinter. Das behauptet man zwar immer, aber ich glaube, da ist dann noch einiges, was man lernen muss, allein von dem Fachvokabular her, selbst wenn man das mal studiert hat in irgendeiner Form. Aber um das auch einfach auf dem Papier nachweisen zu können, war das eben ein Aspekt, den auch noch mitzunehmen und insgesamt das Jahr einfach zu nutzen, was anderes zu sehen, andere Blickwinkel auf Jura zu bekommen und damit natürlich auch noch so den Horizont etwas zu erweitern. Bei dem Doktor oder der Dissertation, der zweite Teil deiner Frage, war das insofern ein bisschen anders, als es mir zumindest so ging, dass ich während des Studiums oft wissenschaftliche Probleme auswendig gelernt habe, wenn man so möchte. Also gerade im Strafrecht ist das, glaube ich, zumindest zu meiner Zeit war das so am auffälligsten. Da gab es so zwei berühmte kleine Bändchen, 20 Probleme Strafrecht allgemeiner Teil, 20 Probleme Strafrecht besonderer Teil. Und da waren irgendwelche Probleme dargestellt und dann die verschiedenen Meinungen, das hat man auswendig gelernt und das hat man dann irgendwo in der Klausur runtergepinnt. Aber man hatte nie das Gefühl, dass man ein wissenschaftliches Problem selbst erstmal definiert hat. Also worum geht es da eigentlich? Und das Ganze dann noch versucht hat, einer wissenschaftlich hinreichenden Lösungen zuzuführen, die so hoffentlich noch kein anderer hatte. Weil wenn ein anderer, dann wäre es halt schwierig mit dem Titel geworden. Aber das einfach herauszuarbeiten. Und deshalb habe ich mir auch einen relativ dogmatischen Doktorvater gesucht, bei dem ich das Gefühl hatte, das würde ganz gut gehen. Das war Professor Wilhelm, also Jan Wilhelm an der Universität Passau. Und mit ihm zusammen habe ich das dann versucht, für das Thema brauchen wir noch ein Handelsrecht durchzuarbeiten. Und das hat sicherlich geholfen, zum einen natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen an eine juristische Arbeit zu legen, weil man halt einfach etwas länger damit beschäftigt ist, als man das vorher nur mit Hausarbeiten oder gar Klausuren war. Eine Stringenz in der Argumentation aufzubauen, dass wirklich jeder entsprechend folgende Satz sich logisch anschließt an den vorangehenden Satz und dass also damit eine klassische, aufeinander aufbauende, logische Sequenz von Argumenten oder Punkten ist. Was sicherlich auch später hilft, wenn man Verträge schreibt oder Schriftsätze schreibt oder sonstiges macht, also das, was man auch immer im juristischen Alltag braucht, hat aber natürlich auch andererseits immer noch so diese Lust an der Wissenschaft geweckt und erhalten, was auch der Grund dafür ist, dass ich immer noch heute ab und an, aber in der Tat sehr selten, Aufsätze schreibe oder entsprechende Kommentare oder an entsprechenden Kommentaren mitwirke, Kommentarstellen zur Verfügung stelle.
Danke für die sehr interessanten Einblicke. Es hört sich sowohl persönlich als auch fachlich nach einer sehr spannenden Zeit an. Du bist jetzt ja schon seit 10 oder seit über 10 Jahren bei Hogan Lovells. Gibt es eine besondere Erinnerung, die du mit unserer Zuhörerschaft gerne teilen möchtest?
Also wenn man sozusagen nach Highlights fragt in den 10 Jahren, so verstehe ich das, dann würde ich das ganz gerne trennen zwischen dem privaten und dem beruflichen Highlight. Privat deshalb, weil ich tatsächlich bei Hogan Lovells meine heutige Ehefrau kennengelernt habe und lieben gelernt habe und wir zwei ganz tolle Kinder zusammen haben. Das heißt also, der private Teil damit zu einem Abschluss gekommen ist, wenn man so möchte, und beruflich, weil das, was ich natürlich auch vorher schon gemacht habe, aber sicherlich dann aufgrund auch der Partnerstellung nochmal in einer etwas anderen Verantwortung komplexe Transaktionen und davon dankenswerterweise einige begleiten zu können. Das heißt also, angefangen von der Gestaltung von Unternehmenskaufverträgen, Gesellschaftervereinbarungen, das Zusammenspiel dieser Verträge mit Finanzierungen, mit Garantieversicherungen oder Spezialversicherungen, mit Managementbeteiligungsprogrammen, all die Nuancen und Aspekte, die eben das Transaktionsleben mit sich bringt. Plus beim beruflichen Teil natürlich als Highlight meine erste Notarurkunde, respektive eine Beurkundung, die sich tatsächlich über fast eine Woche hingezogen hat, weil es einfach so viel zu lesen und zu machen war, dass wir dort mit insgesamt 3 Notaren beschäftigt waren, um verschiedene Teile der Bezugsurkunde, respektive dann der Haupturkunde oder der Haupturkundenteile zu lesen und zu bearbeiten.
Das klingt sehr spannend. Wenn wir ein bisschen mehr in deinen Rechtsbereich reingehen, was genau versteht man denn unter einer Private Equity Transaktion und worin unterscheidet sich das juristisch von anderen M&A-Deals?
Klar, liebe Janina. Zunächst, Private Equity Transaktionen sind Teil von sogenannten M&A-Transaktionen. M&A steht für Mergers and Acquisitions. Das heißt also einfach in irgendeiner Form Zusammenschlüsse, Akquisitionen, also Zuerwerbe. Und nichts anderes passiert natürlich bei einer Private Equity Transaktion als solches zunächst auch. In der Dokumentation hingegen gibt es natürlich einige Unterschiede, allein deshalb, weil Private Equity Fonds vielleicht etwas anders an die Sache rangehen, als das große Corporates machen. Zum einen und ganz besonders ist es so, dass typischerweise Private Equity Investoren eine Equity-Beteiligung, das heißt also eine Beteiligung direkt oder indirekt am Eigenkapital der Zielstruktur, der Zielunternehmensstruktur, dem Management ermöglichen. Das kann dadurch erfolgen, dass man das komplett neu aufsetzt. Das kann dadurch erfolgen, dass man bestehende Strukturen übernimmt oder zumindest bestehende Anteile reinrollt. Das sind dann sogenannte Rollovers. Das heißt also, alles, was sich rund um diesen Management-Beteiligungsaspekt dreht, ist sicherlich etwas anderes als bei Corporates, wo man natürlich auch oft irgendwelche Beteiligungssysteme, Programme, Long-Term-Incentive-Programs oder Plans oder VSOPs oder anderes findet oder ESOPs oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, schon etwas spezieller, weil es tatsächlich auch direkt oft mit dem Closing zusammenfällt und nicht ein vorhandener Plan ist, der dann auf neue Manager übergestülpt wird. Ein weiterer Aspekt, der etwas anders abläuft als in klassischen Corporate-M&A-Transaktionen, ist sicherlich die Finanzierung, die typischerweise zweigeteilt ist. Denn zum einen hat man für den Kaufpreis, für die Kaufpreiszahlung einen Eigenkapitalanteil. Der wird regelmäßig bei den Fonds gedeckt durch einen sogenannten Equity Commitment Letter. Das heißt, der entsprechende Private Equity Fonds selbst, die Geldsammelstelle, wenn man so möchte, die stellt ein Schreiben zur Verfügung und sagt, ich stehe dafür ein, dass dem Käufer, dem Kaufvehikel am Tag X, dem Vollzugstag, ein bestimmter Betrag, nämlich dieser Eigenkapitalanteil am Kaufpreis zur Verfügung stehen wird, sodass der Verkäufer zusätzlich natürlich absichern muss, was passiert denn eigentlich mit dem restlichen Teil des Kaufpreises, der eben nicht von diesem Eigenkapitalteil gedeckt ist und man damit natürlich in die Gesamtfinanzierung durch Banken oder Debtfonds reinkommt. Das machen natürlich im Kern von der Dokumentation die Kolleginnen und Kollegen aus dem Leveraged Finance oder generell dem Banking und Finance. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das zusammenklappt in die Transaktionsdokumentation und zum Vollzugszeitpunkt die entsprechenden Unterlagen vorliegen, die Gelder gezogen werden können und bezahlt werden können, letztlich damit die Kaufpreise und somit die Transaktion zum Abschluss gebracht werden kann. Schließlich ist es auch so, dass sicherlich im Private Equity Teil oder im Private Equity Transaktionen stärker als in Corporate Transaktionen sogenannte W&I Versicherungen abgeschlossen werden. W&I steht für Warranty and Indemnity. Das heißt also die Garantien, die ein Verkäufer im Kaufvertrag, Unternehmenskaufvertrag gibt, respektive die Steuerfreistellung oder Freistellungen, werden durch eine Versicherung, so eine Art Haftpflichtversicherung, muss man sich das vorstellen, abgeschlossen. Und diese Versicherung stellt, jedenfalls war das in den letzten Jahren meist so, typischerweise der Käufer. Der Verkäufer startet Prozesse, aber der Käufer schließt die Versicherungspolice ab, sodass man sich damit beschäftigen muss und befassen muss, um sicherzustellen, dass eben auch idealerweise zum Signing, also zur Unterzeichnung, zum Unterzeichnungszeitpunkt des Vertrages die Versicherung steht, unterzeichnet werden kann, gelegt werden kann und gleichzeitig natürlich aber auch zum Vollzugstag das Ganze immer noch funktioniert. Und das setzt auch ein besonderes Ineinanderklappen voraus. Was jetzt unabhängig von der Dokumentation vielleicht die Herangehensweise insgesamt angeht, würde ich sagen, dass typischerweise Private Equity Fonds oder generell Fonds for Vehicle etwas schneller in ihren Entscheidungswegen sind, weil sie kürzere Entscheidungswege haben, weil sie andere als Corporates nicht die verschiedenen Abteilungen oder Departments einbeziehen müssen von IP über HR, über M&A, über was auch immer, je nach Unternehmen, sondern dass es eine kleine Gruppe eines Transaktionsteams gibt, das natürlich mit bestimmten Vorgaben und Leitplanken, die von Investment Committees oder anderen systemischen Organen innerhalb der Private Equity Fondsstruktur kommen, Entscheidungen treffen können. Und das können, machen die meisten auch tatsächlich sehr schnell und es bedarf nicht einer großen internen Abstimmung. Das heißt aber natürlich auch, dass man damit einhergehend Dokumente sehr schnell drehen kann. Also man bekommt meinetwegen ein Markup der Gegenseite oder einen Erstentwurf. Man geht das durch und sagt, das und das und das sind die Punkte, die man ansprechen möchte, die Punkte, die man anders sieht, die man herangehen, an die man herangehen möchte. Und dann sind eben diese Fondsmanager, diese Deal Captains und die Deal-Team-Mitglieder sehr schnell in der Lage und willens, das zu entscheiden, mit klaren Vorgaben, sodass man das entsprechend umsetzt in die Dokumentation und dementsprechend seinen Markup erstellen kann.
Vielen Dank für die gute Erklärung. Ich habe heute auf jeden Fall schon was gelernt. Was würdest du denn sagen für unsere Zuhörerschaft? Die meisten sind natürlich noch Nachwuchsjuristen und Juristinnen. Wie ist denn so der typische Berufseinstieg im Bereich Private Equity Transactions? Wie erlebt man zum Beispiel seinen ersten Private Equity Deal und was für Aufgaben hat man am Anfang typischerweise?
Also zunächst mal ist es so, dass wir von der Herangehensweise bei Hogan Lovells typischerweise keine allzu großen Unterscheidungen treffen zwischen Referendaren, die in ihrer Anwaltsstation bei uns sind, und tatsächlich berufseinsteigenden Associates. Als damit Referendar oder Associate wird man natürlich zunächst damit befasst sein, diverse Entwürfe von im weitesten Sinne Nebendokumenten, die aber für die Transaktion, die Durchführung der Transaktion wesentlich sind, zu erstellen. Angefangen von Vollmachten. Nun mag man sagen, ja, so eine Vollmacht ist ja total leicht. Da gibt es aber auch einige Fallstricke, die man berücksichtigen muss. Vor allem muss man eben die Transaktionsstruktur verstanden haben, um sagen zu können, was muss denn alles in der Vollmacht drinstehen? Was muss denn alles abgedeckt werden? Was möchte ich denn alles damit machen können? Denn ich kann ja nicht jede Woche zu den entsprechenden Unterzeichnern gehen und sagen, übrigens, dafür hätte ich jetzt nochmal gern eine neue Vollmacht und dafür übrigens auch und zwei Wochen später wieder. Sondern ich muss ja versuchen zu verstehen, was haben die vor? Was wollen die alles machen? Und das muss ich abbilden. Dazu gibt es natürlich Entwürfe, sozusagen so mustermäßig, wo man sagen kann, das brauche ich, das brauche ich nicht. Man kann das entsprechend anklicken, respektive rausnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist das also auch schon mal gleichzeitig ein Einstieg, zwar an einem relativ einfachen Dokument, aber Transaktionsstrukturen zu verstehen. Man wird sich natürlich damit befassen, weil gerade in der Private Equity Transaktionswelt man typischerweise mit SPVs, also Special Purpose Vehicles, arbeitet, also speziell für die Transaktion eine Gesellschaft erwirbt oder gründet, die dann als Kaufvehikel auftritt. Und das können eine oder mehrere sein, je nach Struktur. Das heißt also, sich damit zu befassen, in Deutschland zum Beispiel, wie gründe ich eine GmbH oder wie erwerbe ich eine entsprechende Vorrats-GmbH? Wie ist der Ablauf? Was muss ich beachten? Wie funktioniert das mit dem Handelsregister? Was bedeuten Gesellschafterlisten? All diese Dinge. Wie gehen generell Handelsregisteranmeldungen zum Beispiel für den Austausch von Geschäftsführern? Was muss ich beachten? Was muss da drin stehen? Welche Vorgaben aus dem GmbH-Gesetz muss ich beachten? Alles Punkte, die eine Rolle spielen, die aber auch gleichzeitig helfen, natürlich die juristischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse auszubauen und damit natürlich auch für andere Aufgaben wie Due Diligence hilfreich sind. Weil wenn ich einmal selbst eine Gesellschaft gegründet habe und mir klar geworden ist, was sind denn eigentlich die Schritte, was muss da passieren und sehe dann entsprechende Urkunden oder Unterlagen in der Due Diligence, kann ich natürlich viel leichter beurkunden, kann das eigentlich sein, was die da gemacht haben oder ist das vielleicht falsch? Und so zieht sich das eben durch Verschiedenes durch. Man wird sich natürlich auch befassen einfach mit Anlagen zum Unternehmenskaufvertrag, insbesondere der Garantiekatalog eines Unternehmenskaufvertrags hat verschiedene Anlagen. Das sind meist Ausnahmen oder aber bestimmte Punkte, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, die also vorhanden sein müssen, Vertragslisten oder ähnliches. Und das muss man letztlich abgleichen zwischen dem, was in diesen Anlagen steht und dem, was die Due Diligence-Ergebnisse des eigenen Teams, respektive aller Due Diligence-Teams auf der entsprechenden Seite zum Vorschein gebracht haben. Man wird herangeführt und eingeführt in die Due Diligence selbst, die Unternehmensprüfung, also Due Diligence heißt nichts anderes als Unternehmensprüfung, um natürlich zunächst an vielleicht etwas weniger komplexen Sachverhalten und Bereichen Erfahrung zu sammeln, zu verstehen, wie macht man das, wie fasse ich das richtig zusammen, wie gehe ich ran, worauf muss ich achten, wie viel Inhalt sozusagen muss ich darstellen, wie schreibe ich die rechtliche Analyse dazu am besten, all diese Dinge. Das geht dann natürlich über dazu, dass man nach und nach über kleinere Nebenverträge zu den entsprechenden Unternehmenstransaktionen immer mehr hin zu Klauseln und dann schließlich natürlich auch dem Gesamtvertragswerk, Unternehmenskaufvertrag oder Gesellschaftervereinbarung, das funktioniert letztlich parallel, näher gebracht wird und dort rangeführt wird und damit die Möglichkeit hat, einfach das Spektrum dessen zu sehen, was man braucht, um insgesamt eine Unternehmenstransaktion beraten und begleiten zu können.
Vielen Dank für den guten Einblick. Das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Onboarding bei euch an und einem schönen Berufseinstieg.
Hoffen wir doch.
Ja. Und einmal zum Thema noch AI. Das Thema wird ja spürbar im Alltag und auch in jeglichen anderen Bereichen immer präsenter. Gibt es schon technologische Tools, die ihr in eurem juristischen Alltag nutzt?
Also zunächst ist es so, dass Hogan Lovells, wie einige andere Kanzleien natürlich auch, einen eigenen sogenannten Legal Tech Arm hat. Das heißt, wir haben eine Tochtergesellschaft, die nennt sich Ultimate. Und diese Tochtergesellschaft befasst sich mit Legal Tech Tools als solchem. Und Legal Tech heutzutage besteht natürlich vor allem aus der Frage, wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen? Wie kann ich die Schöpfung aus künstlicher Intelligenz nutzen, um juristische Aufgaben leichter, anders, schneller zu erledigen und abzuarbeiten? Dazu gibt es verschiedene Tools, die wir natürlich schon nutzen. Eines zum Beispiel ist das, was wir hier über Ultimate Crake nennen. Das muss man sich so vorstellen, als sei das eine Kombination aus ChatGPT und Google einerseits, mit der man also verschiedene Rechtsfragen, Analysen oder anderes angehen kann, mit dem man andererseits aber zum Beispiel auch Übersetzungen durchführen lassen kann. Das heißt also eine ziemliche Bandbreite dessen, wofür man das nutzen kann. Es gibt Dinge wie Contract Companion, also Tools, die letztlich Verträge checken, können Querverweise stimmen, sind die Definitionen alle in dem Vertrag, die da irgendwo genannt sind. Das stimmt nicht immer, was diese Tools auswerfen. Aber es ist jedenfalls eine gute Guideline und man kann das nutzen. Es gibt Sachen wie Smartsheet, Draft Express, DealMind und anderes. Aber das ist, glaube ich, nur der Einstieg in das, was tatsächlich künstliche Intelligenz für den juristischen Bereich bringen kann und bringen wird. Es ist vielmehr so, dass wir auch daran natürlich arbeiten, wie kann ich die Due Diligence insgesamt in einen AI-generierten Due Diligence Report überführen. Ich muss gestehen, ich hatte mir das etwas einfacher vorgestellt von der Herangehensweise und der Umsetzung. Das ist doch gar nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man da also einfach eine tolle Idee hat und dann funktioniert das. Aber jedenfalls arbeiten wir auch daran, sind da auch schon relativ weit und hoffen doch, dass wir auch in den nächsten Monaten das Ganze tatsächlich mehr nach außen tragen können. Momentan sind wir da so in den internen Testphasen, um sicherzustellen, dass das, was dabei rauskommt, auch tatsächlich funktioniert. Gleiches gilt natürlich für kleinere Vereinbarungen wie LOIs, also Letter of Intents, Absichtserklärung, Absichtsvereinbarung hin zu Transaktionen oder ganz am Anfang von Transaktionen natürlich auch Vertraulichkeitsvereinbarungen, dass man also einfach dem Algorithmus letztlich erklärt, wenn ein bestimmtes Dokument kommt, beziehungsweise von einem bestimmten Dokument man ausgeht und die Gegenseite mit bestimmten Änderungen kommt, wie kann man darauf reagieren, welche Möglichkeiten hat man, wie kann ich also Datenbanken auslesen mit entsprechenden vorangegangenen Entwürfen und Unterlagen, um daraus zu schöpfen und letztlich sicherzustellen, dass eben der Algorithmus in der Lage ist, selbsttätig solche Regelungen aufzunehmen oder zumindest vorzuschlagen. Und das wird sicherlich, das hoffe ich aber, dauert noch ein Weilchen, dann irgendwann auch darin kulminieren, dass man in der Lage sein wird, Unternehmenskaufverträge durch künstliche Intelligenz nicht nur erstellen zu lassen, das geht theoretisch jetzt, glaube ich, auch schon, aber tatsächlich mehr oder weniger verhandeln zu lassen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass man in den nächsten 5 bis 10 Jahren immer noch den Menschen braucht, um bestimmte Dinge abzuklären und das ein oder andere auch fein zu justieren. Aber sicherlich wird damit die die Zukunft in der Kanzlei anders aussehen, als das heute der Fall ist, wenn man also an die Pyramiden denkt. Das heißt also, man fängt an auf der Associate-Ebene, Senior Associate, wenn man jetzt mal die Hohen-Level-Stufen durchgeht, Counsel, Non-Equity-Partner, Equity-Partner und damit von unten breitere Felder immer weiter hochgehen, wird sich natürlich die Frage stellen, wenn man sich anschaut, was wir gerade beschrieben haben, was künstliche Intelligenz jetzt schon kann und was sie sicherlich in den nächsten Jahren noch verstärkt machen wird können. Wie deckt man eigentlich so diese Ausbildung in dem untersten Bereich ab? Also wenn ich jetzt als Berufseinstieg oder Einsteiger, das ist ja eben angesprochen, was macht man denn da eigentlich? Und wenn man das jetzt vergleicht, die Tätigkeiten, die ich versucht habe darzustellen, mit dem, was künstliche Intelligenz in der Lage sein wird, zu schaffen und abzubilden, zu erledigen, dann wird man sehr schnell feststellen, dass diese Tätigkeiten sehr schnell automatisiert werden. Und damit natürlich sich die Frage stellt, wie kommt man eigentlich noch zur richtigen Ausbildung? Also wie kommt man eigentlich dazu, dass man zu den höheren Stufen kommt, wo man vielleicht eben nicht, noch nicht mit künstlicher Intelligenz arbeiten kann, sondern künstliche Intelligenz Grundprodukte hat, die man aber irgendeiner Form individualisieren muss. Dazu gibt es auch gerade kürzlich veröffentlicht, sowohl von der FAZ als auch der NZZ, ganz spannende Aufsätze oder Artikel, wo man versucht zu beschreiben oder zu analysieren, wo das denn hingehen kann und was das eben auch insbesondere für Großkanzleien natürlich bedeutet. Das zeigt aber anders, und das geht auch wieder zurück auf deine Frage, dass sich das Berufsbild oder die Anforderungen an den Berufseinstieg ändern werden. Es reicht also nicht mehr, dass man ein toller Jurist ist, was man insbesondere natürlich durch das erste Staatsexamen oder die Note im ersten Staatsexamen darstellen kann, sondern dass man natürlich auch eine ziemlich große Technikaffinität haben muss. Und Technik meint hier künstliche Intelligenz, AI, Legal Tech, alles, was damit verbunden ist, um zu verstehen, wie funktioniert das, was schon da ist? Wie kann ich das, was schon da ist, weiterentwickeln? Und wie kann ich daraus oder neu angefangen neue weitere Tools erarbeiten bzw. erstellen oder erstellen lassen? Also was für Impulse sozusagen brauche ich und wie gehe ich damit um? Kann ich also selbst Algorithmen schreiben oder Makros schreiben für Teile, sei es jetzt auch schon für Word oder anderes momentan, und damit einfach eine viel, viel größere Tech-Affinität erforderlich sein wird, um den Beruf, jedenfalls mal den Beruf eines Transaktionsanwaltes, und das Gleiche gilt für Litigation und andere Teilbereiche in Großkanzleien natürlich auch, in Zukunft ausüben zu können.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung, die da auf uns zukommen wird, aber natürlich auch immer eine Chance dann. Jede Herausforderung ist ja mit einer Chance irgendwo verbunden, und ich bin schon sehr gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Jahren. Ich hatte ja kurz am Anfang einmal angeteasert, dass du am Standort Frankfurt auch Local Personal Partner bist. Mhm. Eine Rolle, die bei uns sehr mit dem juristischen Nachwuchs verbunden ist. Kannst du unserer Zuhörerschaft erklären, was es bedeutet, Local Personal Partner zu sein und mit welchen Themen du dich in der Rolle beschäftigst? Mhm.
Zunächst, wie eingangs schon kurz erwähnt, das bedeutet, in der Rolle als LPP ist man zuständig für die festangestellten Juristen, wenn man so möchte, unterhalb der Partnerschaft. Also von Associate bis Counsel, Business Lawyer, Senior Business Lawyer, all diese Bereiche fallen rein. Jeder der 5 deutschen Standorte, aber das gilt fürs Ausland entsprechend natürlich, hat einen eigenen LPP, einen eigenen Local Personnel Partner, und in dieser Runde kommen wir zusammen mit dem deutschen Managing Partner, Detlef Haas, um Dinge zu besprechen. Das sind zum einen natürlich die Frage von Strukturen, sich auch ändernden Strukturen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie ändert sich gegebenenfalls der Berufseinstieg, beziehungsweise was brauche ich zum Berufseinstieg? Und damit natürlich auch die Frage, was recruite ich denn? Wie recruite ich denn? Muss ich diese Prozesse anpassen, umstellen? Wie finde ich also in Zukunft diejenigen Talente, die ich brauche, um das, wo wir meinen, sich der Rechtsmarkt hin entwickelt, tatsächlich abbilden und abarbeiten zu können. Insgesamt geht es einher damit, dass man natürlich sämtliche dieser Prozesse für das Recruiting, aber auch natürlich für das Zusammenleben sozusagen der Juristinnen und Juristen in der Kanzlei im Alltag in irgendeiner Form immer hinterfragen und optimieren muss, dass man ab und an bei Messeauftritten in irgendeiner Form zugegen ist beziehungsweise daran beteiligt ist, dass man in verschiedenen Gremien sitzt, die sich mit Beförderungen befassen, also zum einen Associate zu Senior Associate vor allem natürlich, dann die Frage Senior Associate oder Associate zu Counsel, das Gleiche auf der Business Lawyer Ebene und zu einem gewissen Grad, aber abgeschwächter natürlich auch für die Frage rein in die Partnerschaft. Wie gesagt, man ist nur für die Zeit unterhalb der Partnerschaft zuständig, aber natürlich gibt es gewisse Überschneidungen, wo das relevant wird. Teilweise nimmt man natürlich auch an Interviews teil. Also nicht nur an den Interviews von Leuten, die man vielleicht selbst im eigenen Team einstellen möchte, sondern wenn es halt um verschiedene Meinungen geht, weil man vielleicht sich nicht sicher ist über die ein oder andere Kandidatin oder den ein oder anderen Kandidaten, um dort eben das, wenn man so will, etwas wegzuheben von den Teams, von den Fachbereichen, mehr hin zu einer Verwaltungsebene, wenn man das so möchte. Man ist natürlich auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, stinkender Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen, also mit Problemen, mit Sorgen, mit Aspekten. Das gilt sowohl natürlich für die Partner mit ihren Teammitgliedern, als auch umgekehrt, insbesondere aber natürlich die Teammitglieder gegebenenfalls mit den entsprechenden Partnerinnen und Partnern, um einfach sicherzustellen, dass wir insgesamt ein gutes und harmonisches Zusammenleben ermöglichen können. Es geht auch über natürlich in das Treffen von Entscheidungen, seien das jetzt Einstellungsfreigaben, also über fachliche Voraussetzungen, Teamvoraussetzungen, interne administrative Überlegungen, die eine Rolle spielen, dass man bestimmte Verträge finalisieren muss zur Einstellung oder zu Wechseln, zu Änderungen, wie auch immer, dass man sich Policies anschauen muss, bei Hogan Lovells SOPs genannt oder SOP, die sich mit verschiedenen Aspekten aus dem Bereich HR befassen. Und sich genau überlegen muss, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel oder einfaches Beispiel, Bonuszahlung. Wie gestaltet man das und wie stellt man das richtig dar, dass auch tatsächlich keine Schlupflöcher in Anführungsstrichen da sind und das ganz klar ist, was steckt eigentlich dahinter. Und so zieht sich das natürlich durch viele Bereiche durch, wo man einfach versuchen muss, so präzise wie möglich und so genau und an der Situation gebunden wie nötig zu arbeiten und dazu eben dann die Köpfe in dem genannten Gremium der vor allem der 5 LPPs zusammenzustecken und das irgendwo auszuarbeiten und zu finalisieren. Natürlich immer mit Hilfe und Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-Bereich. Also nicht so, dass wir uns jetzt hinsetzen und das alles selbst erarbeiten und erdenken, sondern natürlich da extrem viel Vorarbeit geleistet wird und wir dann nur versuchen, verstehen wir das und wie würden wir gegebenenfalls darauf reagieren. Das heißt aber, am Standort sozusagen über diese Punkte und diesen Ansprechpartner hinaus bedeutet das natürlich auch, dass man in stetem Austausch mit Repräsentanten unserer Kolleginnen und Kollegen ist, die wir hier am Standort haben. Aus jedem Stockwerk quasi hier im Omniturm in Frankfurt haben wir einen Repräsentanten erkoren und in diesem Gremium kommen wir eben zusammen, um Sachen zu besprechen. Man hält sogenannte Infolunches ab, wo man also über die aktuelle wirtschaftliche Situation der Kanzlei berichtet, über bestimmte Zahlenwerke, die dahinter stehen, neue Kolleginnen und Kollegen vorstellt, aktuelle Themen bespricht. Also jetzt zum Beispiel aktuell die Frage Trump-Administration und wie sieht es mit verschiedenen Anfragen der Administration an die Kanzlei aus. Immer natürlich nur, soweit es möglich ist, das tatsächlich in einem größeren Forum quasi öffentlich, wenn man so möchte, zu besprechen. Wir haben hier in Frankfurt am Standort Roundtables eingeführt, an denen man dann eben entsprechend teilnimmt, wo man versuchen, alle einzelnen Bereiche und Komponenten der Kanzlei zusammenzuführen, um Dinge zu besprechen und zu schauen, was könnte man besser machen, was könnte man anders machen, was muss man gegebenenfalls ändern. Und natürlich regelmäßig aufgrund dieser diversen Informationen, die da irgendwo zusammenfließen in dieser Position, entsprechende Berichte an die Partnerschaft, also die hiesige Partnerschaft, die Frankfurter Partnerschaft zu geben, um insbesondere natürlich über Strukturänderungen, Strukturanpassungen zu berichten, respektive insgesamt aktuelle Informationen weiterzugeben.
Das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen und spannenden Aufgabengebiet.
Das ist es.
Du hast ja gerade erwähnt, dass du auch öfters mal bei Vorstellungsgesprächen noch dabei bist in der Rolle als LPP. Viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen werden sich bestimmt fragen, was beim Berufseinstieg positiv auffällt. Hast du hierzu ein paar Tipps, die du weitergeben kannst an unsere Zuhörerschaft?
Ich glaube, ich würde es zweiteilen. Zum einen natürlich die Frage, was muss man eigentlich mitbringen, idealerweise? Und worauf achtet man in Anführungsstrichen aus entsprechender Kanzleisicht jetzt? Wenn man mal schaut, was muss man mitbringen, zumindest aus meiner Sicht, das mag jeder anders sehen und hat vielleicht auch jeder seine eigenen Erfahrungen und Aspekte, ist es jedenfalls mal für den Bereich Transaktionen, aber ich glaube, es gilt ehrlich gesagt für alle Bereiche in der Großkanzlei, ist eine gewisse Leidenschaft und Neugier. Leidenschaft im Sinne von, dass man für das brennt, was man tut, was man ja tagtäglich tut und damit es auch gern tut. Und die Neugier, das heißt also wissbegierig ist, immer was Neues auszuprobieren bereit ist, dass man einfach immer weiterkommen möchte, ein gewisser Hunger, wenn man so möchte, auf Neues und anderes. Ich glaube, das hält einfach wach und sorgt dafür, dass man vor allem mit sehr viel Spaß und Freude täglich an der Arbeit ist und in die Arbeit reingeht. Und damit werden die Produkte, die Arbeitsprodukte auch automatisch ziemlich gut sein. Meine Erfahrung ist, dass wenn Leute diesen Spaß, diese Freude nicht haben, nicht an den Tag legen können oder die Neugier teilweise fehlt, dass einfach das, was als Arbeitsprodukt rauskommt, vielleicht auch nicht unbedingt so ist, wie es anders ansonsten sein könnte. Fakt ist natürlich, dass eigentlich alle Großkanzleien einen größeren Wert darauf legen, dass die Examensnoten ordentlich sind. Und was ordentlich heißt, da hat jede Kanzlei ihre eigene Definition zu. Aber jedenfalls ist das eine gewisse Voraussetzung, ein gewisses Standardmaß, das erfüllt sein müsste. Ich glaube auch, dass man in Wirtschaftskanzleien, jedenfalls in Großkanzleien, ein gewisses wirtschaftliches Grundverständnis und Interesse mitbringen sollte. Also wenn man sagt, so wie wir eben gesagt haben, dass künstliche Intelligenz das Arbeitsleben verändern wird, so ist es, glaube ich, genauso essentiell zu verstehen, was sind eigentlich wirtschaftliche Zusammenhänge. Man muss kein Experte sein in der Frage von Buchhaltung oder Buchführung, aber man muss eine Bilanz grundsätzlich verstehen, man muss eine Gewinn- und Verlustrechnung grundsätzlich verstehen und man muss in der Lage sein, wenn einem bestimmte Zahlenwerke, Zahlenverhältnisse erklärt werden, zu verstehen, oder zumindest zu erahnen und gegebenenfalls nachzufragen, ob man das richtig verstanden hat, was für Implikationen das auch das entsprechende juristische Produkt hat und dass es eigentlich geht und was man dort braucht. Und natürlich, dass man all das idealerweise mit dem und für das Fachgebiet vereint und kombiniert, das man gerne durchführen möchte. Also sei es jetzt IP, HR, Real Estate oder eben wie in meinem Fall Private Equity Transaktionen. Was beeindruckt sozusagen in Lebensläufen sind natürlich immer, wir haben es eben schon genannt, tolle Examensnoten. Das ist sicherlich eine gewisse Einstiegsvoraussetzung und eine Eintrittskarte. Aber natürlich auch, weil ich glaube, dass wir aufzeigen konnten, Janina, dass das ein Individualsport ist, den wir hier betreiben, wenn man das übersetzen möchte, sondern dass es ein Teamsport ist. Das heißt, dass man einen gewissen Teamgeist, eine Teamfähigkeit mitbringen muss. Und das kann man natürlich durch bestimmte Dinge wie musikalische oder künstlerische Tätigkeiten, Sportarten und anderes, glaube ich, auch ganz gut unterlegen. Also sofern das jetzt nicht Individualsportarten oder Individualdinge sind. Also alles, was irgendein Team voraussetzt. Außergewöhnliche, ausgefallene, außerjuristische Interessen und soziales Engagement sind sicherlich auch etwas, was sehr positiv auffällt und ich zumindest auch sehr spannend finde, weil es einfach zeigt, dass der entsprechende Kandidat oder die Kandidatin außerhalb des rein juristischen offensichtlich auch Interessen hat, diesen Interessen nachgeht und mit diesen Interessen irgendetwas verbindet. Sonst würde man das ja wahrscheinlich als solches nicht machen. Das heißt insgesamt, wenn man das sozusagen runterbrechen möchte auf zwei Faktoren, zum einen eine solide juristische Ausbildung gekoppelt mit irgendetwas hervorstechendem, außerordentlichen, ungewöhnlichen.
Ganz lieben Dank für den Ratschlag an unsere Zuhörerschaft und herzlichen Dank für das spannende Gespräch und die wertvollen Einblicke in deinen Rechtsbereich und auch in deine Rolle als Local Personnel Partner an unserem Frankfurter Standort. Das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Wir sind jetzt schon am Ende der Folge angelangt und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Was hat dich zuletzt wirklich beeindruckt?
Ich glaube, ich bin eigentlich immer wieder beeindruckt, mit welchem Engagement die Kolleginnen und Kollegen mit extrem viel Einsatz und Freude bei der Arbeit sind, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt, weil man das Gefühl hat, die Gegenseite ist unfair oder sie schickt Unterlagen zu spät oder falsch oder wie auch immer. Also einen positiven Spirit zu behalten. Und das fand ich gerade in den letzten Wochen und Monaten extrem hilfreich und unterstützend.
Das ist ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für die interessanten Einblicke.
Vielen Dank, Leila.
Vielen Dank dir, lieber Jörg. Ich bedanke mich auch bei unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen und freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dahin, bleibt gespannt.